es ist gut, ich bin versorgt. Nicht? Also ich kenne es zumindest. Und ich hoffe, ich bin da nicht ganz an eurer Lebenswirklichkeit vorbei. Jedenfalls, das ist doch nicht dumm, was der Typ hier tut, oder? Und dann stellt euch vor, die Hörer der damaligen Zeit waren ja noch ganz anders dran als wir. Damals haben die vielleicht eine Wechselgarnitur an Kleidung gehabt. Eine. Eine haben sie getragen, eine wurde gerade gereinigt. Oder was für eine Katastrophe war es damals, wenn der Ernährer, der Familienversorger erkrankt ist. Das waren Existenzängste. War es dann nicht klug, zu sammeln und irgendwie sich einen Vorrat anzulegen? Jetzt mal ehrlich. Und wir wissen auch heutzutage auch, dass Sorge, Angst krank machen kann. Es ist nicht gut, dagegen was zu tun. Sammeln gegen Sorge. Ist nicht der dumm, der von der Hand in den Mund lebt? Haben wir das nicht schon oft gemerkt? Und ist nicht mancher einer da ein bisschen naiv? Vor der Welt ist man doch klug, wenn man das tut. Weise, vorausschauend, verantwortungsvoll. Und dann kommt Jesus und sagt, du Narr, Dummkopf. Das ist töricht, kann man auch übersetzen. Du dummer Esel. Und Narr ist ja auch einer, der sich lächerlich macht. Also im Prinzip könnte man sagen, du dummer Depp, du machst dich lächerlich. Jesus, das musst du uns erklären. Und während ich darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, vier Dummheiten begegnen mir in diesem Text. Euch vielleicht noch mehr, vier will ich euch mit auf den Weg gehen. Vier Dummheiten, die der Mann sozusagen hier begeht, dieser reiche Kornbauer. Und die uns nachdenklich werden können, und gerade zur Erntedank. Die erste Dummheit, ich habe die Kontrolle. Was ich damit meine ist, sechsmal taucht hier das Wort ich auf. Was soll ich tun? Ich habe nicht, wo ich will, ich werde sagen. Immer wieder ich mache, was ist mein Plan, was habe ich zu tun? Er denkt hier, ich muss hier machen, schaffen, kontrollieren. Habe ich das wirklich? Habe ich die entscheidenden Dinge im Leben wirklich unter Kontrolle? Und wir rutschen immer wieder da rein. Merkt ihr selber. Wenn ihr unruhig werdet, überlegt mal, was ihr da wieder oft wiederholt. Ganz oft ist es ich. Zweite Dummheit, alles meins. Ständig. Neben dem ich steht hier ganz oft mein. Meine Früchte, meine Scheune, meine Güter, meine Seele. Meins. Als ob ihm alles gehört. Und das ist ein Riesenirrtum. Gott hat doch alles wachsen lassen und geschenkt. Und dann könnte man sagen, ja, aber er hat sich das doch alles erarbeitet. Und du denkst doch auch, ich habe doch selber geschafft. Dann kann man sagen, woher die Mittel? Ich muss an ein simples Beispiel denken, das gerade in den letzten Tagen uns als Familie ein bisschen beschäftigt hat, nämlich das Thema Kastanien sammeln. Kastanien. Hier noch nicht mal Esskastanien, so ganz schöne Kastanien, Rostkastanien, aus denen man was basteln kann und so. Es war öfters Thema in letzter Zeit in unserer Familie. Meine Kastanien. Und ich musste immer ein bisschen schmunzeln bei dieser Formulierung, weil ich dachte, also ich war beim Sammeln dabei und ich habe auch einen Großteil gesammelt und ich habe sogar einen Tipps gegeben, wo wir gut sammeln können, ja, weil gerade da andere gesammelt haben. Und nebenbei, der Baum gehörte nicht uns. Und dass dieser Baum Kastanien hat wachsen lassen, stand auch nicht in unserer Macht. Und dass da gerade ein großer Wind kam, der die Kastanien runtergepflegt hat, das haben wir auch nicht gemacht. Also so viel wir nicht, aber am Ende steht meine Kastanie. Wehe, es nimmt sie mal einer weg. Ich musste schmunzeln in Anbetracht, ich denke, so muss ich Gott fühlen, aus der Metaperspektive auf uns gucken. Meine Sache, ja, schon klar. Also ich habe dich dahin geführt, ich habe dir die Fähigkeiten gegeben, dass du es erarbeitet hast. Ich habe so viele Leute mit dran wirken lassen. Mein Projekt, meine Firma, mein, ja, schon klar. Ohne die anderen geht es auch nicht. Und wisst ihr, schon diese Perspektive, wenn ich gedacht, ja, was für ein Irrtum, wie oft hinter diesem Wort mein steckt. Klar, wir haben viel investiert, wir haben viel gesorgt, wir haben viel geplant und es war nicht dumm. Aber dadurch, dass es unser ist und ich die Kontrolle habe, liegen wir manchmal weit daneben. Jesus macht es sogar noch radikaler. Und er lässt es folgendermaßen platzen, indem er diesem mein und ich einen Kontrast entgegensetzt, nämlich und Gott sprach. Also die ganze Zeit redet er denkt und macht und dann kommt und Gott sprach, aber Gott sprach. Und das ist der Riesenkontrast. Und was sagt er? Mit diesem Gottreden durchkreuzt er ich und mein, und zwar diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Das geht radikal gegen jegliche Form von Selbstbestimmung, beziehungsweise ich habe die Kontrolle. Das ist eine krasse Formulierung, fordern, ne? Der will die nicht hergeben. Ist doch meins. Ich verfüge jetzt hier, nee. Wenn ich fordere, wirst du sie geben müssen. Oh. Da gibt niemand freiwillig heraus. Er muss, und er merkt über das Entscheidende im Leben, nämlich das Leben selbst, habe ich überhaupt keine Kontrolle. Ich habe nicht mich für das Leben entschieden und ich werde es auch nicht verlängern können. Jedenfalls auf entscheidende Weise. Da lässt Jesus mal eine richtige Bombe platzen da in dieses Mein. Und wem wird dann gehören, was du hast? Das ganze Mein, jetzt mal ehrlich. Du wirst zusehen müssen, wie es verteilt wird. Spätestens zu diesem Zeitpunkt. Es ist nicht mehr deins. Wem gehört es wohl dann? Das, was du aufgebaut hast, dein Lebenswerk, das, was du gesammelt hast, das, was du nicht losgelassen hast, weil es deins ist, weil du es behalten hast. Es wird weggehen. Großer Irrtum aufgedeckt. Alles ist meins. Ich verfüge darüber. Ich habe die Kontrolle. Ja. Aber es sind mir noch zwei andere Dummheiten und die sind tiefer liegenden. Und ich glaube, Jesus spricht hier vor allen Dingen drauf an. Die anderen, die sind oberflächlich, wenn wir die unseren Worten mal zuhören und wie wir reden. Aber hier, jetzt geht es ans Herz im Prinzip. Nämlich, er hat falsch investiert. Und das deckt er radikal auf. Ich glaube, das ist eins der Sache. Er hat die falschen Prioritäten gesetzt. So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Also ich finde, ein unglaublich starker Satz. Und wenn ihr den auswendig lernt und mit nach Hause nehmt, habt ihr einen guten Satz zum Nachdenken und Weisheit auf in dein Leben zu bauen. Du kannst Schätze sammeln, aber du bist arm bei Gott. Und Jesus sagt, und was nützen dir denn die Schätze? Reich bei Gott sein, darum geht's. Gerade zur Erntedank wollen wir auch daran denken. Warum? Warum ist das entscheidend? Nun, Schätze bei Gott, die gehen nicht kaputt. Das sagt Jesus an anderer Stelle. Die können nicht zerfressen werden, die können dir nicht geklaut werden. Die werden nicht weggehen. Die werden noch nicht mehr davon kommen. Schätze bei Gott heißt, selbst wenn du stirbst, wirst du da was von haben. Reich bei Gott zu sein, ist eine gute Investition. Sogar wenn du stirbst. Ja, was ist denn das und wie komme ich da ran? Also, wie zahle ich denn auf das Konto ein, sozusagen, ne? Könnte man sich fragen. Und Jesus selber hat gesagt, sammelt Schätze im Himmel. Matthäus 6, Vers 20. Und da meint er nicht, sammelt Schätze für das Leben nach dem Tod. Und das müssen wir dran denken. Reich bei Gott sein heißt, das heißt nicht, ich investiere in irgendwie später. Nee, und ich kann mir da Reichtümer aneignen. So eine kleine Schatztruhe anlegen. Nein, ich stelle mir das folgendermaßen vor, eigentlich geht es hier und in diesem Kapitel, Matthäus 6, geht er immer wieder darauf ein. Es geht um das Reich Gottes. Reich bei Gott bist du, wenn du in seine Sache investierst. Wir hören es an anderen Worten, zum Beispiel an dem Wort, wenn es heißt, du hast was gut bei mir. Beispiel. Vielleicht nimmst du dir Urlaub oder nimmst dir Urlaub, vielleicht Zeit frei, um einem Freund beim Umzug zu helfen. Du schaffst, machst. In der Zeit investierst du nicht in deine Sache. Nee, du lässt deine Baustellen liegen, sondern hilfst dem Freund. Nachdem du so mitgeschafft hast und gemacht, kommt er auf dich zu und sagt, ey, danke, du hast was gut bei mir. Du hast was gut bei mir. Im Prinzip sagt er damit, du hast in meine Sache investiert und ich weiß und so, du hast bei mir eingezahlt. Du bist jetzt reich bei mir. Versteht ihr? Du hast was gut bei mir. Ich finde das cool. Was ist, wenn Gott irgendwie am Ende des Lebens sagt, ja, hast bei mir eingezahlt. Hey, du, Johannes, hast was gut bei mir. Ja, du hast jetzt, ich weiß, du hast deine Sachen liegen lassen. Hast viel Sorgen und so, hast dich aber um meine Sache gekümmert. Wow, finde ich gut. mir ist das nachgegangen, wo ich dachte, ja, Erntedank kann uns frei machen, zu sagen, ja, ich muss nicht immer um meins drehen und es geht nicht immer um mich, sondern er. Und ich will reich werden bei ihm, in seine Sachen investieren und die Prioritäten richtig setzen. Es geht um Geld, Reichtümer, Güter, Essen. Ist das nämlich mein Gott? Das ist nämlich eigentlich die Frage. Oder geht es mir um Gottes Sache? Darf er Gott sein in meinem Leben? Sind wir bereit, das andere loszulassen und ihm zu geben? Ich finde es spannend, der Kornbauer schaut nach voraus, er plant voraus, er denkt in die Zukunft und sieht dabei aber sich und seine Sicherheiten. Und was Gott macht, er schaut ja wie zurück und sagt, guck mal auf dein Leben, was ist dann? Das könnt ihr auch machen, überlegt doch mal, in 10, 15 Jahren oder am Ende eures Lebens, was soll da stehen, was wollt ihr gerne sagen? Was werdet ihr sagen? Im Rückblick, hätte ich doch mal aufs richtige Gut gesetzt. Ach Mann, das, was das bringt, was mir jetzt noch bleibt. Oder ist es, oh ja, danke. Danke Gott, dass ich in deiner Weisheit auch Sachen setzen konnte, die wirklich reich waren. Die froh gemacht haben andere. Dass ich meine Kraft, mein Geld, meine Zeit, mein Hab und Gut gegeben habe für die Sache Gottes. Wer wird wohl am Ende mehr Genugtuung verspüren? Auf dem Sterbebett, könnte man fragen. Der sich etwas aufgebaut hat, seine Scheune vergrößert oder reich bei Gott ist? Habt das Szenario vor Augen? Was wollt ihr sein? Das fragt Jesus uns eigentlich. Willst du reich bei mir sein? Oder deine eigenen Tresor aufmachen? Wer ist wohl reicher und genügsamer? Der viel hat, der gebankt hat, der seinen Besitz gehäuft hat oder der viel gab und weiß, dass er anderen damit reich gemacht hat und geholfen. Was willst du sein am Ende, fragt Jesus, dumm oder dankbar? Das ist hier die Frage. Dumm oder dankbar? Kannst du mal drüber nachdenken. Das ist also die eine, die dritte große Sache, die da mitschwingt. Wo bist du reich? Bist du am Ende dumm oder dankbar? Wo hast du deine Schätze gesammelt hin? Noch eine vierte Sache will ich euch noch mitgeben zum Nachdenken. Noch etwas begegnet uns. Nämlich, er hat hier was grundlegend falsch verstanden. Und das Fatale ist, fehlinvestiert. Er hat am Ende nicht bekommen, was er gesucht hat. Ist euch das aufgefallen? Er hat eine wunderschöne Formulierung gebracht, nämlich, liebe Seele, habe nun Ruhe. Und Jesus deckt eigentlich auf, damit sagt, am Ende wird er keine Ruhe haben. Das wird ihm keine Ruhe gegeben haben. Mich hat es bewegt, weil ich dachte, ja, das ist eigentlich das, was mich umtreibt, was uns, glaube ich, alle umtreibt. Ob du es nun so formulieren würdest oder nicht, eigentlich wollen wir Ruhe für unsere Seele. Das ist der Grund, warum der kurze Moment, jetzt ist der Einkaufswagen voll, ich konnte es mir leisten und ist alles und jetzt Ruhe haben. Schön. Weil wir Ruhe für unsere Seele wollen. Ja, am Ende Weihnachten oder was auch immer. Letztlich wollen wir Ruhe für unsere Seele. Ein Ankommen unserer Seele. Einen tiefen Frieden haben und denken, dass materielle Sachen anhäufen uns Ruhe in der Seele verschaffen kann. Ist ja auch irgendwie erstmal naheliegend. Aber voll falsch. Da wird es keine Seele Ruhe geben. Jesus sagt an anderer Stelle und fordert uns heraus, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Kommt zu mir, dann werdet ihr Ruhe für eure Seelen finden. Und nicht investiert und so. Wisst ihr, das ist nicht alles verkehrt, aber das Fatale ist, wenn du dein Suchen nach Ruhe verbindest mit Besitz und Reichtum, dann wirst du einer Riesenlüge aufsitzen. Und immer wieder ist unser Herz verleitet, danach zu gucken. Immer wieder hängt es sich daran, weil es hofft, dass es dadurch Ruhe bekommt. Und Jesus deckt auf und sagt, nein, so ist es nicht. Ich bin noch eine wunderschöne Formulierung gestoßen, um das ein bisschen noch herauszufinden, warum Jesus Ruhe bringt. Und zwar stoßen wir im Hebräerbrief drauf. der Hebräerbrief ein ganzes Kapitel lang ringt er dann mit dem Wort Ruhe und sagt, hey, dem Volk Israel ist doch Ruhe verheißen worden. Aber sie sind nicht wirklich zu einer Ruhe gekommen. Wo und wann kommt diese Ruhe? Und dann gibt es diesen wunderschönen Satz, denn wer in seine Ruhe, in Gottes Ruhe, in Jesus eingegangen ist, der ruht auch von seinen Werken, so wie Gott von den Seinen. Wir machen hier keine große Auslegung darum. Die Formulierung ist stark. Seht ihr, was hier steht? Er ruht von seinen Werken. Das ist der Unterschied, der Jesus gebracht hat für eure Seelen. Und wenn ihr das versteht, dann werdet ihr ruhig werden, und auch ich. Nämlich, um Jesus geht es darum, dass wir ruhen von unseren Werken. Und dann kommt deine Seele zur Ruhe. Wir denken, die Ruhe kommt durch unsere Werke. Tue, plane, meins, bau deine Scheune größer. Ich will tun. Dann werde ich Ruhe haben. Und er sagt, nee, du kommst nicht zur Ruhe durch deine Werke, in denen du tust, sondern wenn du von deinen Werken frei wirst, wenn du davon gelöst wirst, eine Ruhe, die von woanders kommt, dann kommt dein Herz wirklich zur Ruhe. Nicht durch deine Werke, durch dein Tun, sondern wenn du von diesen Werken, von deinem Tun gelöst bist, dann wirst du wirklich Ruhe haben und zur Ruhe kommen. Das ist eine krasse Formulierung. Und das machst du nur, und von diesem Ich und mein, wirst du nur gelöst in Jesus. Weil er gesagt hat, ich habe alles für dich getan. Es ist vollbracht. Schreit am Kreuz. Es ist erledigt. Und wenn du das erkennst, dass im Wesentlichen über deinem Leben steht, es ist getan. Du bist erlöst, auch von dir selber und deinen Werken. Du musst vor dem Entscheidenden, vor Gott nichts bringen. Dann kehrt wahrlich Ruhe ein. Dann kannst du tätig werden, aber nicht mehr um zur Ruhe zu kommen, sondern du hast Ruhe und daraus kommen die Werke. Und das ist ein Riesenunterschied. Wenn du Ruhe im Herzen hast, der Friede Einzug gehalten hat, und dann planst du, dann überlegst du, was du mit deinem Geld, mit deiner Zukunft, deiner Kraft machst. Dann wird nämlich Geld, Kraft, Hirn nicht dazu dienen, dass du zur Ruhe kommst, sondern aus der Ruhe fließen, und dann kann Segen wirken. Aber wehe dem, der noch auf der Suche ist nach dieser Ruhe, dann wirst du alles dienbar machen, dazu nutzen, dass du zur Ruhe kommst. Ein paar kleine Empfehlungen will ich euch mit dem Kampf auf den Weg gehen. Kampf der Dummheit. Gegen diesen Ich habe die Kontrolle heißt das, zu vertrauen. Was er eigentlich will, sagen, du willst immer Kontrolle und willst immer mehr noch, ich muss das machen. Es liegt an mir, zu sagen, ich will in einen Modus reinkommen, zu sagen, nein, das ist an dir gelegen. Wenn du das merkst in deinem Herzen, manchmal merke ich das am Tag, oh, ich denke wieder, ich muss das jetzt machen oder es liegt an mir. Du kannst darüber verzweifeln oder stolz werden, ist ja auch egal. Aber zu sagen, Schritt zurücktreten, nee, ich lasse jetzt mal los und das ist das Nächste. Ich lasse bewusst los, vielleicht sogar von materiellen Sachen, vielleicht auch von dem Arbeiten oder was auch immer. Aber ja, alles meins ist natürlich ganz effektiv, loszulassen, wie wir das eben getan haben, Erntedank, Sachen nach vorne gebracht. Wenn du merkst, dein Herz bindet sich an Sachen, suchen eine Ruhe drin, gib sie doch mal weg. Dann merkst du, wie befreiend das ist. Und du kannst Segen wirken, du kannst richtige Prioritäten setzen, du kannst mit den Sachen einzahlen, weil du nämlich in Gottes Sache reingeben willst, kannst, in seine Sache. Und eigentlich das, was mir am meisten angesprochen hat, und das will ich euch mit auf den Weg geben, was hier mit dieser Ruhe gemeint ist, ist der Ruhetag. Ich glaube, eine der heilsamsten Sachen, wir unterschätzen sie, ist der Ruhetag. Ich habe euch eben Repräa genannt, diese Stelle. Ruhen von seinen Werken, wie auch Gott von den Seinen geruht hat. Ist euch mal aufgefallen, dass am Anfang, ganz am Anfang der Bibel, Gott die Erde schuf. Und wir denken dran, er hatte Dank, wie er der Schöpfer ist, der alles ins Leben ruft, der versorgt. Und dann heißt es, und dann ruhte er. Gott schafft den Sabbat. Gott macht einen Ruhetag. Und dann heißt es, und er ruhte von seinen Werken. Nicht, weil er erschöpft war, Leute. Nicht, oh, jetzt war viel anstrengend, brauche eine Pause. Dieser Sabbat ist gemacht für uns, dieser Ruhetag ist auch für den Menschen gemacht. Der gehört dazu. Und dass du ihn genauso wahrnimmst als Schöpfungsordnung. Warum? Und Hebräer sagt, Weil wir genauso ruhen sollen von unseren Werken. Nicht durch, nicht ich arbeite hin und dann jetzt habe ich mir verdient, wirklich mal einen Tag richtig Pause zu machen. Sondern, nee, der Tag Pause ist, damit dieses Verdienen, Schaffen, Machen, Sammeln unterbrochen wird. Du darin aufgehalten wirst, um auf ihn zu schauen und zu sagen, nee, in all dem, was ich wirke, es ist nicht an mir gelegen. Es ist eine heilige Zäsur. Stopp. Leg dein Werkzeug nieder. Hör mal auf. Schau auf mich. Damit dein Herz zur Ruhe kommen kann. Nämlich bei mir. Damit du nicht in die Lüge hineinfällst, du tust das alles, um zur Ruhe zu kommen. Nein, sondern schau auf mich, auf mein Erlösungswerk. Komm wieder zur Ruhe. Und Leute, das tut weh. Wenn du viel zu tun hast, wenn du große Pläne hast, manch einer kennt das, dann auch zu unterbrechen und sagen, oh, kann ich mir das leisten? Manch einer Studienzeit oder wie auch immer lernt auf etwas und zu sagen, nee, an diesem Tag lerne ich nicht, stopp. Nee, Studenten gibt es ja auch unter uns. Ich weiß noch, wie schwer das war für mich. Und dann sagen, nein, denn dieser Tag erinnert mich daran, es steht und fällt nicht mit mir. Und ich zahle bewusst in was anderes rein. Es geht um ihn. Und letztlich hängt alles, auch mein Lernen, auch mein Arbeiten, alles an ihm. Wohl dem, der das weiß und das tut, weil er dadurch die Chance hat, reich bei Gott zu werden, doch vor allen Dingen die Chance hat, dass sein Herz wirklich zur Ruhe kommt. Und das ist, was wir eigentlich suchen. Sei kein Dummkopf, glaube seiner Gnade, vertraue auf sein Handeln und folge ihm. Dann wirst du Ruhe für deine Seele haben und übrigens ausgesorgt für die Ewigkeit. Und reich bei Gott sein. Amen.